Immanuel Kant war ein leidenschaftlicher Spaziergänger und zu seinen Lebzeiten fuhr ja in Königsberg auch gar keine Straßenbahn. Folglich konnte Kant auch gar nicht wissen, dass der Schienenverkehr mal geeignet sein könnte, um ein sehr prominentes Gedankenexperiment zu entwickeln und zu erfinden, das man in der Moralphilosophie das Trolley-Problem nennt. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und diesmal ist Elke Schmidt gekommen von der Uni Siegen, um darüber zu sprechen, wie Kant wohl dieses Problem gelöst hätte, von dem er noch gar nichts ahnen konnte. Willkommen, Frau Schmidt.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich denke, auch wenn das Trolley-Problem unglaublich populär geworden ist und teilweise tatsächlich sogar schon Teil von Popkultur geworden ist, sollten wir trotzdem nicht voraussetzen, dass alle die Konstruktion kennen. Also was ist die Idee dieses Gedankenexperiments? Wie ist es gebaut?
Also die Grundfrage des Gedankenexperiments ist, wann oder unter welchen Bedingungen es erlaubt sein kann, ein Menschenleben für eine größere Anzahl anderer Menschenleben zu opfern. Und um diese Frage zu diskutieren, haben sich Philosophen eben ein Gedankenexperiment überlegt, beziehungsweise verschiedene Szenarien. Und man muss eigentlich mindestens zwei Szenarien kennen, um die Frage zu verstehen. Und der Standardfall sieht so aus. Man stellt sich einen Trolley, das ist eigentlich nur das englische Wort für Straßenbahn. Man stellt sich also eine Straßenbahn oder einen Zug, irgendetwas auf Gleisen vor.
Was unweigerlich seinen Lauf nimmt.
Genau, das nimmt unweigerlich seinen Lauf und leider haben die Bremsen versagt. Also der Fahrer kann die Straßenbahn nicht anhalten. Und im Standardfall ist es nun so, dass wenn niemand eingreift, der Trolley also einfach weiter geradeaus fahren wird. Da liegen 5 Personen auf den Gleisen, die nicht fliehen können. Und wenn die Straßenbahn die 5 Personen erfasst, dann werden alle 5 unweigerlich sterben. Das Einzige, was der Fahrer im Standardfall tun kann, ist, eine Weiche umzustellen, sodass der Trolley auf ein Nebengleis gelenkt wird, wobei auf dem Nebengleis aber eine Person liegt, die ebenfalls unweigerlich sterben würde, wenn die Straßenbahn sie überfahren würde. Die Frage ist hier also, soll die Straßenbahn geradeaus fahren, dann sterben 5 Leute oder darf sie abbiegen, dann stirbt eine Person.
Und vielleicht müssen wir erstmal sagen, wozu sind eigentlich Gedankenexperimente da? Warum erfindet jemand so etwas, was sich in der Realität so mutmaßlich entweder nie oder fast nie ereignet? Es geht darum, zu überprüfen, was wir eigentlich für Intuitionen haben.
Ja, also viele Philosophen würden sagen, dass wir jetzt erstmal unsere Intuition befragen können. Was dürfen wir hier tun? Dürfen wir abbiegen oder nicht? Und dann geht es darum, verschiedene Fälle miteinander zu vergleichen und mit unter Zuhilfenahme unserer Intuition herauszufinden, wo die Unterschiede zwischen verschiedenen Fällen sind. Aber man könnte die Rolle der Intuition natürlich hier auch kritisch sehen und sie hinterfragen. Das wird vielleicht gleich noch deutlicher werden.
Ja, wobei ein Straßenbahnfahrer in der Situation nicht lange hinterfragen kann, sondern er muss handeln und sich entscheiden.
Genau. Wenn man diese Situation auf die Realität überträgt, würde das natürlich relevant. Wenn der Straßenbahnfahrer im echten Leben handeln würde und vielleicht dann vor Gericht stehen würde, gäbe es wahrscheinlich mildernde Umstände und so weiter. Aber das ist eben nicht der Punkt im Gedankenexperiment, sondern es geht darum, unter sehr theoretischen Bedingungen erstmal die theoretische Entscheidung zu finden, was eigentlich die moralisch richtige Entscheidung wäre. Ob ein konkreter Straßenbahnfahrer sie dann in der Realität umsetzen kann, das wäre die andere Frage.
Also wir halten fest, tut er nichts, werden 5 Menschen sterben, tut er etwas und stellt die Weiche, dann wird nur ein Mensch sterben.
Genau.
Und jetzt haben Sie gesagt Standardfall, das heißt, es gibt Varianten.
Genau. Im Standardfall hätten jetzt die meisten Menschen die Intuition, dass man die Weiche umstellen darf, weil, so denken die meisten, es ist eben besser, wenn nur eine Person stirbt anstelle von fünf. Aber dann haben sich Philosophen eben noch alternative Fälle ausgedacht und einer ist eben der sogenannte Brückenfall. Da gehen wir auch wieder davon aus, dass die Bremsen einer Straßenbahn versagt haben. Wenn sie weiter geradeaus fährt, werden wieder fünf Personen sterben. Nun gibt es aber keine Möglichkeit abzubiegen. Es gibt keine Weiche. Stattdessen führt eine Fußgängerbrücke über die Gleise. Und auf der Fußgängerbrücke befinden sich eine große und eine kleine Person. Und die kleine Person könnte nun die große Person die Brücke hinunter schubsen, so dass ihr Körper auf den Gleisen zwischen Trolley und den fünf Personen aufkommen würde. Der Trolley würde also diese eine große Person überfahren und würde gleichzeitig dadurch gestoppt werden.
Groß ist die Person, weil es nötig ist, bestimmte Kilos auf die Waage zu bringen.
Genau, im ursprünglichen Fall ist auch gerne von Fat Man die Rede. Das hat sich ein bisschen, das sagt man nicht mehr so gerne, deswegen sage ich jetzt einfach mal große Person. Also aufgrund der Körpermasse wird die Straßenbahn von dieser einen großen Person dann gestoppt. Die eine Person stirbt also und die fünf dahinter überleben. Und in Bezug auf diesen Fall sagen nun die meisten Leute, wenn man sie spontan fragt, nein, man darf die große Person dann nicht einfach hinunterstürzen.
Jetzt müssen wir schauen, was ist der Unterschied.
Genau. Und
die Rechnung bleibt ja die gleiche.
Die entscheidende Frage ist, wenn wir davon ausgehen, dass man im Standardfall die eine Person opfern darf, um die fünf zu retten, und hier darf man aber die eine Person nicht opfern, um die fünf zu retten, wo ist dann der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen? Warum darf man einmal fünf retten und einmal nicht?
Ist das jetzt schon der Zeitpunkt, um Immanuel Kant gedacht mit in unsere Runde einzubeziehen?
Das können wir natürlich tun. Und man könnte jetzt mit Immanuel Kant zwei Fragen beantworten. Also man könnte versuchen, die Frage zu beantworten, wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Fällen, wenn wir von unseren Intuitionen ausgehen wollen? Und man könnte aber auch einen Schritt zurückgehen und die etwas basalere Frage stellen, ob es überhaupt stimmt oder ob Immanuel Kant überhaupt zustimmen würde, dass es erlaubt ist, im Standardfall die Weiche umzustellen und die eine Person zu opfern.
Was wäre dann seine mutmaßliche Antwort?
Eine klassische Rekonstruktion dieses Falls würde darauf verweisen, dass wir es hier ausschließlich mit negativen Pflichten zu tun haben. So, was sind negative Pflichten? Negative Pflichten sind Pflichten, wo wir bestimmte Handlungen nicht vollziehen dürfen. Wir dürfen einander nicht töten, wir dürfen nicht stehlen, wir dürfen nicht foltern. Das sind negative Pflichten. Und die Standardinterpretation würde jetzt sagen, dass der Fahrer im Standardfall sich mit zwei negativen Pflichten konfrontiert sieht. Er hat nämlich einerseits die Pflicht, die fünf nicht zu töten, und er hat andererseits die Pflicht, die eine Person nicht zu töten. Und in einem solchen Fall, so das klassische Argument, wenn also Pflichten gleicher Art vorliegen, muss man die Anzahl der Opfer minimieren. Und
wenn Sie sagen klassisches Argument, meinen Sie jetzt Kant?
Nein.
Oder meinen Sie jemand anderen?
Genau, ich meine jemand anderen. Ich glaube, dass diese klassische Antwort Kant tatsächlich nicht zur Verfügung steht. Eigentlich glaube ich sogar, dass sie systematisch gar nicht sinnvoll ist. Weil auf handlungstheoretischer Ebene würde man mit Kant sagen, dass man es hier nicht mit zwei negativen Pflichten zu tun hat. Das würde nämlich unweigerlich zu einer Pflichtenkollision führen. Man kann ja klarerweise nicht beide Pflichten erfüllen. Und eine solche Pflichtenkollision gibt es nach Kant gar nicht. Der Grund dafür ist auch wieder kompliziert, aber das geht eben nach kantischer Ethik nicht. Und stattdessen müsste man eigentlich auf handlungstheoretischer Ebene mit Kant sagen, dass wir es auch hier in diesem Fall mit einer negativen Pflicht, aber gleichzeitig auch einer positiven Pflicht zu tun haben. Eine positive Pflicht ist eben eine, wo man aktiv etwas tun muss. Man muss zum Beispiel anderen helfen.
Also das müssen wir, glaube ich, festhalten. Der Unterschied zwischen negativen und positiven Pflichten. Das eine heißt, etwas nicht zu tun, zu unterlassen. Und das andere heißt, etwas aktiv tun zu müssen.
Genau. Und ich glaube, mit Kant muss man sagen, dass im Standardfall eine negative und eine positive Pflicht vorliegt. Der Fahrer hat nämlich einerseits die Pflicht, die eine Person nicht zu töten und gleichzeitig hat er die Pflicht, den fünf zu helfen. Und mit Kant müsste man eben sagen, dass in Bezug auf die fünf man eben eine positive Pflicht hat, eine Hilfspflicht und keine Unterlassungspflicht, weil der Fahrer ja tatsächlich gar nichts dafür kann, dass die Bremsen des Trolleys ausgefallen sind. Es ist nicht seine Schuld. Also die fünf würden zwar natürlich sterben, wenn er nicht eingreift, aber man würde nicht von einer moralisch relevanten Tötungshandlung reden, wenn die Bremsen versagen ohne Verschulden des Fahrers.
Mit anderen Worten, wenn wir den jetzt anklagen würden für sein Unterlassen, er hat nichts gemacht, lässt die Dinge geschehen und fünf Menschen werden überrollt, dann würde Kant sagen, alles richtig gemacht?
Ich glaube in der Tat, dass Kant das sagen würde, weil Kant eben sagen würde, wir haben es hier mit einer negativen und einer positiven Pflicht zu tun. Und negative Pflichten sind eben wichtiger, die trumpfen die positiven Pflichten.
Aha.
Allerdings wird die Sache nun noch ein kleines bisschen dadurch verkompliziert, dass Kant meist nicht von negativen und positiven Pflichten spricht, sondern von engen und weiten Pflichten. Und diese beiden Begriffspaare sind streng genommen nicht deckungsgleich bei Kant. Ganz grob kann man aber sagen, dass die Pflicht, unschuldige Personen nicht zu töten, immer eine enge Pflicht ist. Das heißt eine Pflicht, bei der es keinen Spielraum gibt. Egal, was man also tut, man darf unschuldige Personen nicht töten. Die Pflicht, anderen zu helfen, also den fünf Personen auf dem Gleis etwa, ist aber eine weite Pflicht. Und weite Pflichten haben nach Kant immer Spielraum. Dieser Spielraum kann nun entweder darin bestehen, dass ich nicht immer jeden Tag allen Personen überall auf der Welt helfen muss. Er kann aber auch darin bestehen, dass eine weite Pflicht eingeschränkt wird durch eine enge Pflicht. Auch für Kant trumpfen also enge Pflichten Weite. In Bezug auf den Trolley-Fall trumpft das negative Tötungsverbot die positive Hilfspflicht. Und das heißt eben, ich habe zwar grundsätzlich die weite Pflicht, den fünf Menschen zu helfen, da ich aber auch die enge Pflicht habe, den einen auf dem Nebengleis nicht zu töten und diese Pflicht eng und damit stärker ist, darf ich nicht abbiegen, um die fünf zu retten.
Aber wenn jetzt ein Alltagsimpuls sagen würde, Mensch Kant, das kann doch nicht sein, dass fünf Menschenleben genauso viel wert sein sollen wie ein Menschenleben, was wäre denn dann sein Gegenargument?
Kant könnte mit zwei Argumenten antworten. Zum einen könnte er darauf verweisen, dass man den Wert menschlichen Lebens, also das, was er Würde nennt, tatsächlich gar nicht aufrechnen kann. Er würde sagen, nein. Fünf Menschenleben sind so gesehen nicht mehr wert als eines und jedenfalls kann man sie nicht quantifizieren und gegeneinander aufrechnen. Das wäre die eine Option. Und die andere Option wäre eben darauf zu verweisen, dass es gar nicht so kontraintuitiv ist, dass wir absolute Pflichten haben. Analog könnte man auch sagen, wir haben absolute Rechte. Also die eine Person auf den Gleisen hat das absolute Recht, nicht getötet zu werden, das absolute Recht auf Leben. Und sie darf eben nicht geopfert werden, um fünf andere zu retten. Das wäre der klassische deontologische Standpunkt, den Kant eben vertritt.
Der Gegenstandpunkt wäre einer, der auf die Wirkung einer Handlung schaut.
Genau, der Gegenstandpunkt wäre ein konsequentialistischer Standpunkt. Und sehr viele Konsequentialisten würden eben sagen, man darf durchaus Leben gegeneinander aufrechnen. Sie würden vielleicht auch sagen, der Zweck heiligt sogar die Mittel. Also im Zweifelsfall wäre es für den Konsequentialisten besser, fünf Personen zu retten anstelle von einer.
Heißt das, erstens, Kant muss man mit dem Brückenbeispiel gar nicht kommen, weil wenn schon die erste, die klassische Variante ausscheidet, dann ist die zweite erst recht schon beantwortet. Ja, das wäre ja aktives Töten einer Person. Und zweitens würden Konsequentialisten, also den großen Mann, um nicht zu sagen den dicken Mann, also von der Brücke stoßen?
Ja, genau. Also zu Punkt 1. In gewisser Hinsicht müsste man Kant mit dem Brückenbeispiel gar nicht kommen. Das ist auf jeden Fall verboten. Da sind sich tatsächlich auch alle Kant-Interpreten einig. Aber man muss ihm eben auch nicht mit dem ersten Fall kommen, würde ich sagen. Auch das wäre für ihn verboten. Und insofern verschwindet für Kant das Problem, wie man diesen Unterschied denn nun erklären soll, weil es für ihn einfach keinen Unterschied gäbe. Ja, und was der Konsequentialist nun sagt, ist eine schwierige Frage. Also erstmal müsste der Konsequentialist sagen, ja, vielleicht schmeißen wir ihn die Brücke hinunter, wobei viele Konsequentialisten diese Schlussfolgerung aber tatsächlich nicht ziehen wollen, auch wenn sie im Standardfall natürlich sagen würden, ja, man darf den einen opfern, um die fünf zu retten. Aber die meisten Konsequentialisten würden auch im Brückenfall nicht dazu raten, die große Person hinunterzustürzen, um die fünf zu retten. Warum sie das nicht wollen, ist dann natürlich eine interessante Anschlussfrage.
Die wir heute, glaube ich, gar nicht mehr schaffen, um nicht Kant aus dem Blick zu verlieren.
Genau.
Wir halten einfach fest, dass auch Konsequentialisten manchmal inkonsequent sein können.
Richtig, genau.
Gut, also wissen wir, oder Sie hatten gesagt, Sie glauben, dass Kant sich so verhalten würde. Also seine Entscheidung wäre auch als Straßenbahnfahrer lieber die Dinge geschehen lassen, also nicht handeln, als aktiv eine negative Pflicht zu verletzen.
Genau.
So, also 5 Menschen sterben. Wenn wir das jetzt zum Schluss beziehen, und ich muss gleich dazu sagen, ich bin ein bisschen geprägt, weil ich vor einigen Wochen eine Aufführung gesehen habe von Ferdinand von Schirach, von dem Terrorstück, was ja eigentlich genau auf dieser Linie liegt. Ja, da wird das ja durchgespielt, nur halt mit einem versuchten Terroranschlag auf das Olympiastadion. Und da wird es auch so gemacht, dass hinterher das Publikum abstimmen soll, wie es sich entschieden hätte. Also lieber viele retten und dafür den Tod von manchen in Kauf nehmen oder eben, wie Kant, die Dinge geschehen lassen. Ja, die Abstimmung ist so ausgefallen, dass die meisten, und zwar in deutlicher Mehrheit, ich meine, es wären 68% gewesen, den Abschuss der Maschine wollten, um den Tod von 60.000 oder 80.000 Menschen in einem Stadion zu verhindern. Ist das Trolley-Problem in einer anderen Variante?
Ja, das ist das Trolley-Problem in einer anderen Variante. Es gibt natürlich Unterschiede, die die Sache in diesem Flugzeugsentführungsfall noch ein bisschen komplizierter machen. Aber man kann es trotzdem sehr gut nutzen, um das Grundproblem zu veranschaulichen. Und die kantische Position wäre eben auch hier, dass man das Flugzeug nicht abschießen darf. Und es ist eigentlich interessant zu sehen, dass zumindest nach deutscher Rechtsprechung die Situation eigentlich recht klar ist. Man darf es auch nach deutscher Rechtsprechung nicht tun. Mhm. Und es ist interessant, dass eben trotzdem, ich glaube, es waren 86% der Zuschauer haben gesagt, man sollte denjenigen, der sich dann zum Abschuss entschieden hat, freisprechen.
Ja, es gibt eine Statistik, kann man sich im Netz anschauen. Also wann immer dieses Stück irgendwo aufgeführt wird, wird hinterher abgestimmt. Und die Ergebnisse sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Ort. Aber in der Tendenz eigentlich immer so wie beschrieben. Das heißt, es gibt sowas wie einen, wie soll man das nennen, Alltagskonsequentialismus.
Ja, das könnte man durchaus so nennen, wobei auch interessant ist zu wissen, dass Philosophen haben Versuche gemacht und verschiedene Trolley-Situationen in verschiedener Reihenfolge den Leuten vorgestellt, mit verschiedenen Verkomplizierungen. Und da hat man beobachtet, je nachdem, in welcher Reihenfolge man diese Beispiele präsentiert, haben die Leute eben angefangen nachzudenken. Und dann hat sich das Abstimmungsverhalten tatsächlich verändert. Und mit der richtigen Reihenfolge sozusagen haben am Ende weniger gesagt, dass man im Standardfall dann immer noch den Trolley umlenken darf. Es war immer noch die Mehrheit, aber die Anzahl hat sich verändert. Das heißt, dass unsere Intuitionen da keinesfalls in Stein gemeißelt sind. Und es gibt natürlich auch vielleicht gute Gründe zu denken, dass unsere Intuitionen manchmal falsch sind.
Fällt Ihnen noch ein Anwendungsbeispiel ein, wo man sagen könnte, ja, das ist eigentlich das Trolley-Problem, nur eben bezogen auf unseren konkreten Alltag?
Ja, also aktuell haben wir natürlich ein 1:1 übertragbares Anwendungsfeld. Das ist das Feld des autonomen Fahrens. Also das ist wahrscheinlich sofort klar, wenn ich das sage. Wir müssen uns überlegen, wie programmieren wir autonome Fahrzeuge, wenn sie auf eine Gruppe von Personen zufahren. Sagen wir, programmieren wir dann in das Fahrzeug hinein, dass es ausweichen darf, auch wenn auf dem alternativen Weg ebenfalls Personen sind.
Mhm. Da sind 5 auf dem Bürgersteig und lieber im letzten Moment einen überfahren als 5. Ist das die Idee?
Genau, das wäre die Frage.
Und wie sind die Algorithmen? Wissen wir nicht.
Also gegenwärtig gilt in Deutschland, dass man jedenfalls ein autonomes Fahrzeug nicht so programmieren dürfte, wenn ich recht informiert bin, dass es ausweicht, weil unser Grundgesetz eben sehr stark auf den Begriff der Würde und damit indirekt auf Immanuel Kant rekurriert. Und da steht eben ganz klar, die Würde des Menschen ist unantastbar und daraus folgen bestimmte unbedingt geltende Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Leben. Und die Grundidee in unserem Gesetz ist eben auch, dass man nicht einfach Wesen mit Würde quantifizieren darf, also gegeneinander aufrechnen darf.
Wo Sie sich nun mit dem Trolley-Problem und Kant beschäftigt haben, wäre das jetzt auch Ihr Schlussplädoyer gewesen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, es spricht tatsächlich erstmal sehr viel dafür, dass das ernst zu nehmen, was in unserem Grundgesetz steht und vor allen Dingen die Idee ernst zu nehmen, dass wir, dass jeder von uns, dass Sie und ich unveräußerliche Rechte haben, die nicht einfach aufgewogen werden können durch die Rechte anderer Personen. Wenn wir diese Rechte aufgeben müssten, dann würde es sehr schnell zu sehr vielen Situationen kommen, in denen man vielleicht mit zweckrationalen Überlegungen dahin kommen würde zu sagen, ach nein, jetzt beschneiden wir Herrn Wiebekes Recht auf Eigentum oder auf körperliche Unversehrtheit. Und das wäre vielleicht gesellschaftlich nicht tragbar und wir könnten vielleicht nicht mehr entspannt zusammenleben, wenn wir uns nicht sicher wären, dass wir unveräußerliche Rechte haben, solange wir selbst unschuldige Personen sind.
Oh, neuer Gedanke. Mit Kant kann man entspannter zusammenleben als ohne Kant. Elke Schmidt von der Uni Siegen, besten Dank.
Vielen Dank.